Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Sumese.
Es kommt immer wieder hoch, insbesondere in Krisenzeiten wird viel über Gold gesprochen, Mythos, Sicherheit oder Rendite. Das ist mal die Frage, die heute im Raum steht. Das Faszinierende an Gold ist, glaube ich, dass es schon immer als Reserve in Krisenzeiten galt und Bestandteil auch vieler Anlagestrategien ist. Und heute schauen wir mal, ist Gold denn ein sicherer Hafen?
Okay, wir reden ja immer öfters, manchmal in einer eigenen Folge, manchmal auch innerhalb von einem Podcast über das Thema. Ja, Gold ist ein Thema immer, Punkt. Was vielleicht manchmal mich persönlich ein bisschen nervt, ist, wenn es unten ist, wird es schlecht geredet, wenn es hoch ist, wird es als Allheilmittel dargestellt. Lass uns einfach diese Faszination, die wir die Menschheit seit Jahrtausenden zum Gold haben, einen Tick nüchterner sehen. Gold als Bestandteil im Vermögen ist nie falsch. Punkt. Das ist erstmal dieser sichere Hafencharakter. Ja, Gold hat halt diesen Nimbus. Es ist der ultimativ sichere Hafen. Aber die haben ja auch Vor- und Nachteile.
Okay, dann lass uns doch mal erstmal die Nachteile anschauen.
Ja, damit sind wir im Prinzip, welche Risiken haben im Prinzip Gold? Also man kann es ganz klassisch sehen, es gibt ja zwei Arten. Du kaufst dir ein verbrieftes Wertpapier. Haben wir auch schon gemacht. Wir haben ein Depot, da sind Goldminenaktien drin. Dann muss dir klar sein, das heißt immer noch Goldminen. Aktien und Aktien haben eine Bewegung. Das heißt, die Unternehmen sind schon am Goldpreis abhängig, aber es sind trotzdem Aktien und haben eine hohe Schwankung. Dann gibt es natürlich viele, die sagen, nee, Gold will ich physisch haben. Ich kaufe mir ein Kilo Gold, ich kaufe mir 250 Gramm Barren oder ein paar Krügerrandmünzen. Dann habe ich das Risiko natürlich, wo bewahre ich das auf? Und da sind so ein bisschen die vielleicht auch die Grenzen, dass man sagt, ich meine, ich habe es selbst auch bekommen. Du kriegst auf einmal von deiner Bank, vielleicht hat der eine oder andere das auch bekommen, eine Kündigung von deiner Schließfachversicherung. Also mal ganz ehrlich, du hast bei der Bank ein Safe gebucht und da waren immer so 10.000, 20.000 in diesem Preis drin. Jetzt kündigen wir dir die Versicherung nach dem Motto, du sollst jetzt wieder eine andere Versicherung abschließen, die dann versichert, was da drin ist. Halte ich ein bisschen widersinnig, aber das war jetzt mal ein Exkurs zu dem Thema Versicherungen. Weil wenn du Gold physisch hast, musst du dir die Frage stellen, habe ich das unter dem Kopfkissen im Garten vergraben, habe ich ein Safe zu Hause oder halte ich für einen Tick entspannter, dass man sagen, naja, ich miete halt ein Safe bei der Bank an. Und da habe ich, und heute würde ich sagen, ja, musst du auch eine Versicherung abschließen. Bei Gold bist du auch schnell bei dem Thema dieser Untergangspropheten, die dann sagen, ja, Gold bei der Bank, wenn das System pleite geht, kommst du nicht mehr an dein Schließfach. Für alle da draußen. Also wenn das System pleite geht und du versuchst dann mit einer Krügerrand-Goldmünze beim Bäcker ein paar Brötchen zu kaufen, wird dir vielleicht sagen, ja, gib her, kriegst 5 Brötchen und hast eine Krügerrand-Münze verloren. Die meisten vergessen, wenn der Tauschhandel nicht mehr funktioniert, und wir uns 400 Jahrhunderte zurück mit Gold als Ware tauschen, dann ist eh alles vorbei. Also ich glaube, heute ist eher das Thema, wenn kein Strom mehr kommt und das Handy nicht mehr geladen hat, dann wird die Menschheit sich wahrscheinlich umbringen. Aber nicht mehr, wenn wir in einem Exodus sind und Gold wäre die letzte Rettung. Also da sage ich bitte, lasst mal diesen Untergangskram weg. Aber wieder zurück zum Seriösen. Was ist beim Gold noch ein Risiko? Es hat halt keine Zinsen. Das heißt, jetzt, wo die Kurse gestiegen sind, hat man den Wertzuwachs über die Kurssteigerung. Das muss jedem klar machen. Wenn du ein Tages- und Festgeld hast, wo ich jetzt keine Lanze dafür brechen will, aber du weißt, ich habe einen Zins, der ist garantiert und den bekomme ich. Also somit muss man sagen, es hat hohe Chancen. Wir wollen ja nicht immer nur die Risiken sehen. Es hat aber die Chancen nur dann, wenn es im Wert steigt. Und das ist die Frage, wann kann und wann wird Gold steigen im Wert, Volker?
Ja. Du bist mir aber gerade zu schnell, weil ich bin noch bei den Formen der Anlage gerade gefühlt, weil du hast jetzt Barren, Münze, Goldminen, Aktien. Ich glaube, es gibt noch viel mehr, ne?
Ja, sagen wir mal so, im Grunde hast du vielleicht recht, nochmal an der Stelle zu bremsen und das nochmal ein bisschen auszuholen. Also Barren und Münzen, sicherheitsorientierte Anleger. In Form von Wertpapieren oder auch ETFs, die zum Teil physisch hinterlegt sind. Das finde ich noch spannend, kannst du jederzeit verkaufen.
Gibt es auch noch so ganz merkwürdige Angebote im Markt, dass du dein Gold woanders gelagert haben kannst?
Ne? Da wollte ich auch hinkommen.
Okay, gut.
Du kannst jetzt hingehen und sagen, ich mache einen Goldsparplan, überweise jeden Monat 200 Euro und die kaufen für mich Gold und lagern das bei sich ein. Ja, aber Da gibt es auch das Problem, da gab es ja mit Bonusgold, Pimgold, einige interessante Geschichten am Markt, wo auf einmal der auf dein Gold aufpasst, nicht mehr da ist, insolvent ist. Weil da bin ich jetzt so ein Befürworter. Also wenn du physische Dinge haben willst, wie Münzen oder Bar, dann kauf die selbst von mir zu Hause oder im Banksafe oder in irgendeinem Safe, wo du einen Zugriff hast. Aber überlasse doch nicht das physische Gold einem Dritten. Ja? Da ist es dann auch so, wir hatten jetzt auch mal einen Kunde, der hat einen 15-jährigen Goldsparplan in meine Schweizer Adresse abgewickelt und der hatte trotz der Hoes, also der steigenden Goldkurse in den letzten 3 Jahren, eine 15 Jahre Durchschnittsrendite von 1,5%. Da wird jeder sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das gab auch über 2% Kosten. Deswegen ist ja immer so eine Frage, ich bin da vielleicht altmodisch, altbacken, aber wenn du Gold machst und du willst es physisch, dann geh nicht zu einem dritten Anbieter, der es für dich noch verwahrt. Da wollen dann wieder alle mitverdienen, die Berater, die Lagerstelle, die Firma, die das Konzept entwickelt hat. Also da würde ich eher die Anleger sagen, ich bin also ganz klar kein Fan von Goldsparplänen, die dann physisch was kaufen. Wenn, dann bin ich eher beim Wertpapier. Jetzt können wir sagen, oh, jetzt kommen wir mit dem Wertpapier. Ja, aber das kann ich auch morgen komplett verkaufen. Da ist natürlich die Handelbarkeit ein Thema.
Und da gibt es alles Mögliche, ne? Fonds, ETFs. Es gibt alle Möglichkeiten, auch mit Gold entsprechend anzulegen.
Da musst du natürlich wieder gucken. Wenn es natürlich wieder in das Verbriefte geht, Verbriefte sind zum Beispiel auch Zertifikate, da hast du ja eine Schuldverschreibung am Ende, vielleicht einen Anspruch im ersten Moment. Aber wenn der Anbieter des Zertifikats pleite geht, ist dein Geld auch weg. Also da musst du schon wirklich gucken, was in den einzelnen Bedingungen drinsteht. Aber ist das deine Intention? Deswegen bin ich ja hier so ein bisschen Schwarz-Weiß-Folge. Also entweder Gold richtig, physisch, ja, dann hol dir es selbst. Oder du machst es als Wertpapier, weil du es als Anlagestrategie siehst, als Anlageform. Und Strategie heißt, ich verkaufe es auch vielleicht in 3, 6 Monaten oder in 2 Jahren und kaufe es vielleicht irgendwann in 5 Jahren wieder rein.
So, jetzt war die Frage im Raum, wann Gold gut läuft oder sowas. Habe ich richtig verstanden?
Ja, im Raum.
Also, ich glaube, läuft. Ich glaube schon in Krisenzeiten, ne? oder wenn gefühlte Krisen da sind, tendieren, glaube ich, viele mehr zum Gold, ne?
Ja, wir haben, das ist eigentlich immer die Standarderklärung, die ist auch richtig, Volker, da bin ich auch bei dir. In den letzten Jahren gab es die Kurse auch ein bisschen, weil die Notenbanken, die russische Notenbank hat dann irgendwann gesagt, warum kaufe ich Dollar? Oder die chinesische Notenbank hat gesagt, wie soll ich mein Geld, mein Überschuss in amerikanische Staatsanleihen investieren? Ich könnte doch auch Gold kaufen. Ja? Also viele sind ein bisschen von Papierwährung weggegangen, sprich auch von amerikanischen Anleihen und haben dadurch in Gold investiert. Und das hat den Markt natürlich sehr stark nach oben geworfen. Und Donald Trump macht ja alles dafür, dass die Welt unsicher ist, weil sein Geschäftsmodell ist ja Unsicherheit, brauchen starken Führer. Ja. Das ist ja komisch, wie sich die Geschichte manchmal wiederholt. Ja. Weil wenn die Leute unsicher sind, sind sie froh, wenn einer vorne weggeht. Und das ist eigentlich das Geschäftsmodell, würde ich sagen, von Diktatoren oder von machtbesessenen Menschen. Da sollte man höllisch aufpassen. Also haben wir momentan 2 Dinge, diese Kriege, Szenarien, aber auch den Kauf von Notenbanken, die den Goldkurs im Moment hochtreiben.
So, dann gucken wir nochmal auf die wesentliche Frage. Wenn ich jetzt sage, ich habe Gold im Portfolio, wie hoch ist der Anteil?
Meinst du, wie hoch sollte der Anteil von Gold sein?
Ja. Also wenn ich die Entscheidung treffe, ich sage, ich möchte Gold drin haben, was ist ein, ja, sage ich mal, idealer Anteil?
Also ich sage jetzt mal wieder extrem, 0 Gold ist wahrscheinlich genauso falsch wie 100% Gold. Weil wenn du 100% Gold hast, auch physisch, musst du ja jedes Mal eine Münze wechseln, wenn du dann mit Euro in Urlaub fahren willst. Also das ist dann nicht praktikabel. Ich würde sagen, wer eine sehr negative Welteinstellung hat, ja, das meine ich aber nicht negativ in dem Sinne, sondern wer sagt, ich habe ein hohes Bedürfnis an Sicherheit, an Absicherung, der sollte bis zu 20-30% machen. Das ist extrem viel. Ja, also die Portfoliotheorie geht eher davon aus, dass man sagt, so 5-10% des Vermögens in Gold zu haben. Ich rede jetzt hier von physischem Gold. Weil bei Wertpapieren finde ich es anders. Wenn du jetzt 20% Wertpapiere hast und es geht auf 30%, dann machen wir Rebalancing und verkaufen wieder 10%. Dann bist du bei 20. Also ich würde sagen, für einen Privatanleger 5-10% physisch. Wenn du in ein Wertpapier gehst, das kannst auch, das heißt ja nicht oder, sondern und, kannst du dann vielleicht noch mal 10-15% in Wertpapiere machen. Dann hast du aber schon einen sehr dicken Anteil, wo ich sage, wäre mir persönlich ein bisschen zu dimensioniert, aber wenn ich sehr konservativ sicherheitsbewusst bin, kann man das auch machen.
Mehr zum Thema erfahren möchten, dann nehmen Sie einfach Kontakt auf unter sumese.de oder in den Shownotes gibt es alle Informationen dazu.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.